Christmas-Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Yeah, Gossip und Genuss. Wie jeden Sonntag, na fast jeden Sonntag, alle 14 Tage muss man dazu sagen. Frau Poletto, alles
fit? Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein. Ich freue mich, den Hasen zu sehen und ich freue mich auf unsere Gäste.
Ja, es ist ein ganz besonderer Podcast heute wieder, denn endlich haben wir mal wieder einen Live-Gast bei uns. Es ist eine Schauspielerin, eine Moderatorin, eine Sängerin und vor allem auch eine Unternehmerin und sogar eine Kollegin, weil sie auch Podcasterin ist. Jessica Stockmann, herzlich willkommen bei Iswas Hase.
Danke, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns sehr.
Das ist ja großartig, vor allem wenn man in der gleichen Stadt wohnt, wie unser Podcast stattfindet, dann kann man hier auch mal vorbeischneiden. Danke, dass du das gemacht hast.
Ja, das war ganz, ganz einfach. Einmal schnell ins Auto gehüpft, eine Viertelstunde gefahren und hier bin ich.
Wunderbar. Super. Du bist ja Kosmopolitin, kann man sagen. Du hast an vielen Orten gelebt. Du hast in London gelebt, Rotterdam, Athen, Südfrankreich, Fort Lauderdale, Monaco.
Salzburg
auch noch. Das hört sich nach einem ziemlich rastlosen Leben an. Bist du so eine Rastlose?
Also als kleines Kind denkt man, sucht man sich das ja nicht aus. Da folgt man dann eher den Eltern. Mein Vater war hat für eine große amerikanische Werbeagentur gearbeitet und ist einfach alle 3 Jahre versetzt worden. Also da hat sich die Frage nicht gestellt. Der hat meiner Mutter gesagt, so Schätzchen, ab ins nächste Land, Koffer packen, und dann wurden die Koffer gepackt. Und deswegen bin ich so aufgewachsen. Und habe dann selber später im Erwachsenenalter für mich festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht an einem Ort selber länger als, glaube ich, 3 Jahre leben kann. Also mich packt es selber auch als Erwachsener ständig, dass ich sage, oh Gott, wann kann ich endlich wieder umziehen? Ja. Das habe ich dann wiederum auch meinen beiden inzwischen großen Töchtern, die also 18 und 23 sind, auch angetan. Die habe ich auch alle 3 Jahre umgeschult.
Also doch so ein bisschen rastlos schon. Ja. Wir sind ja ein Genuss-Podcast, Jessica. Wo würdest du sagen, ist denn deine kulinarische Heimat?
Ich glaube, es ist schon die französische Küche. Ist meine Lieblingsküche.
Wenn du da ins Restaurant gehst, was bestellst du dir?
Steak frites. Sofort mit Sauce Bernays.
Ganz kann ich verstehen.
Klassiker.
Also ich bin ja kulinarisch eher so in Deutschland rumgekommen, jetzt nicht so wahnsinnig weltweit. Und nach 12 Jahren Schwabenland bin ich auch wieder in meiner Heimat in Kiel gelandet. Maultaschen können da eben nicht so ganz mit frischem Fisch mithalten. Apropos frischer Fisch. Werbung. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist ja mit im Boot in unserem Podcast seit ein paar Wochen eine ganz besondere Delikatesse aus Norwegen. Die ist bestimmt auch schon mal auf eurem Tisch gelandet. Die Rede ist vom Skrei, dem Winterkabeljau aus Norwegen. Letzte Woche hat Conny ja ihr Lieblingsrezept verraten. Skrei mit Blumenkohl, Romanesco und Kapernschaum. Könnt ihr auch in den Shownotes nochmal nachlesen. Heute wollen wir mal ein bisschen über die Zubereitung sprechen. Pochieren, backen oder braten kann man ihn ja. Zum Pochieren am besten Wasser, Milch, Fisch oder Hühnerfond aufkochen lassen. Dann die Temperatur reduzieren, den Skrei im Fond so 10 bis 15 Minuten pochieren. Beim Backen solltet ihr die Filets vorher kurz 2 Minuten auf beiden Seiten mit heißem Öl in der Pfanne anbraten und dann die Pfanne einfach bei 120 Grad 10 Minuten in den Ofen stellen. Oder ihr könnt natürlich auch in der Pfanne weiter braten, ganz klar. Wichtig dabei, zuerst mit der Hautseite beginnen, in heißem Öl ungefähr 2 Minuten anbraten, dann die Hitze reduzieren, etwas Butter dazugeben und sobald sich dann die Hautseite von der Pfanne löst, das Filet wenden und 2 Minuten weiterbraten. Welche Gewürze passen zum Skrei am besten? Man kann am besten mit Thymian, Petersilie, Knoblauch oder Zitrone das Aroma unterstreichen. Ganz wichtig, die Gewürze erst bei reduzierter Hitze dazugeben, denn dann verbrennen sie nicht und können ihr Aroma ideal entfalten. Wenn ihr mehr zum Skrei wissen wollt, dann geht auf skrei.com oder schaut in unsere Shownotes, da findet ihr weitere Infos und Geschichten über diese Delikatesse aus Norwegen. War das einigermaßen richtig?
Boah, ich bin jetzt gerade total erstaunt,
ja,
was
oder?
Du da alles rausgelassen hast.
Recherche.
Was man alles mit dem wunderbaren Winterkabeljau so zaubern kann. Das ist toll.
Ist lecker, absolut. Jessica, bist du
nein.
auch? Nein.
Nein,
kein
nicht fragen.
Nein, magst du keinen Fisch?
Doch, also ich liebe Fisch. Ich esse wahnsinnig gerne Fisch. Er darf nur nicht bei mir zu Hause zubereitet werden. Also weder ich kann ihn zubereiten.
Hast
noch
du so eine empfindliche
anders.
Nase? Oder?
Die Nase. Also sobald bei mir zu Hause irgendjemand auf die fröhliche Idee kommt, mir eine Freude zu machen und einen Tisch zu braten, zu grillen, zu dünsten, zu was auch immer, mag ich ihn nicht mehr essen. Deswegen esse ich so wahnsinnig gerne im Restaurant Fisch. Weil da rieche ich das ja irgendwie nicht. Und sobald es dort guten Fisch auf der Karte gibt, Bestelle ich sofort Fisch.
Sushi wäre noch eine Möglichkeit. Das ist roher Fisch.
Ja, Sushi, Sushi kann ich irgendwo holen und zu Hause essen. Das ja. Aber alles andere nicht an Fisch.
Kann ich gegen diese Nummer, diese Geruchsnummer, kann man nichts machen, oder?
Ja, es ist ja tatsächlich so. Also wenn man den Fisch pochiert, ist wirklich die Geruchsbildung fast gleich null. Mhm. Na, also wenn du ihn wirklich, ich hätte übrigens bei all diesen Pochiervorschlägen auch mal ein kleines Schlückchen Weißwein mit ins Spiel gefragt.
Für den Pochierer oder für den Fisch?
Für den Pochierer und die Pochiererin. Nein, für beide. Für beide.
Ja, das darf natürlich nicht fehlen. Ist
der
doch wohl klar.
Liebt Wein und die, die ihn zubereiten auch.
Jessica, wir hatten darüber gesprochen, dass du in so wahnsinnig vielen Städten schon gelebt hast. Was hat dich letztendlich nach Hamburg zurückgeholt? Also was findest du an Hamburg so toll?
Letztendlich zurückgeholt hat mich die Pandemie. Es brach die Pandemie aus und meine damals kleine Tochter, ist ja immer noch die Kleine, aber jetzt 18, aber damals war sie eben erst 15,5 und war in der Schule in Südfrankreich. Und ich habe gesagt, okay Schätzchen, Koffer packen, wir müssen sofort nach Hamburg. Mein Papi ist zwischen 87, um den hatte ich große Sorgen. Und in Frankreich war es auch so, dass die ein halbes Jahr lang nur Online-Schule hatten, also morgens um 8 wurde der Computer aufgeklappt und um 16 Uhr zugeklappt. Und zwischendurch war die halbe Stunde Mittagspause. Dann habe ich gesagt, also ob wir jetzt in Frankreich sitzen und irgendwie Online-Schule haben oder in Hamburg, dann sind wir näher bei Papa. So, und so sind wir nach Hamburg gekommen. Und so sind wir geblieben.
Du bist ja auch so eine Hamburger Pflanze, obwohl du eigentlich ursprünglich von woanders kommst. Ne? Da irgendwo,
ich bin gebürtig, also ich möchte das hier nochmal klarstellen. Ich bin gebürtige Hamburgerin, aber ich hatte auch eben einen sehr umtriebigen Vater, der uns immer wieder an verschiedene Orte Deutschlands allerdings gebracht hat. Aber groß geworden bin ich ja richtig zwischen Paderborn und Bielefeld in Hövelhof.
Am Nabel der Welt, ganz genau.
Wenn und du könntest du dir vorstellen, da wieder hinzuziehen?
Nein. Das ist eine sehr klare Antwort. Ich liebe Hamburg, auch natürlich mit meinem ganzen gastronomischen Dingen, die ich hier so treibe. Das sind tolle Gäste, die Hamburger. Hamburg ist sowieso immer ein tolles Ziel, auch für Touristen. Und von daher, nein, ich liebe diese Stadt und ich möchte nicht mehr wieder in Hamburg oder Hövelhof leben.
Aber wenn du die Wahl hättest, ne, wir haben ja so ein paar tolle Städte jetzt gehört von Jessica, wo könntest du dir vorstellen zu leben? Stimmt, Italien irgendwo, oder?
Ja, also ich bin ja schon ein sehr, sehr großer Italien-Fan.
Hätte ich jetzt nicht vermutet.
Muss ich wirklich sagen. Letzten Sommer war ich in Parma. Das ist zum Beispiel so eine Stadt, die ich auch toll finde. Mailand ist mir viel zu groß und das Drumherum finde ich nicht so schön.
Mhm. Dann ist ja Hamburg nicht so groß?
Nee, Hamburg, ich lebe ja eigentlich in Eppendorf.
Ah ja, okay.
Ne? Und deswegen ist das irgendwie...
Ich lebe auch in Eppendorf. Unweit von Eppendorf.
Und das ist einfach sehr, sehr schön, weil du hast hier irgendwie was Kleines und auch Nähe, aber trotzdem auch eine gewisse Anonymität. Und das finde ich an Hamburg sehr schön. Das
stimmt.
Also Jessica und du, ihr habt euer Herz einfach aktuell an Hamburg verloren.
Ja, das sagt man aber auch über die Hamburger. Die gehen zwar alle irgendwann mal weg,
aber sie kommen.
Habe ich auch festgestellt, auch mit denen ich zusammen hier studiert habe und so. Weil es ist ja auch mit dem Wetter ein bisschen schwierig und auch manchmal vielleicht die Hamburger Engstirnigkeit ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber und irgendwie kommen dann aber doch alle wieder irgendwann zurück.
Soll ich dir sagen, das ist bei den Kielern genau das Gleiche?
Ja, ist so.
Ich stelle das bei mir im Freundeskreis auch fest. Alle sind mal weg gewesen, aber alle kommen wieder zurück, weil Kiel hat auch so die richtige Größe. Und die norddeutsche Mentalität ist einfach cool, wenn man sie mal mit anderen Mentalitäten in Deutschland vergleicht, muss man sagen.
Ja.
Also nicht nur an Hamburg das Herz verloren, Jessica, offensichtlich auch das Herz an schöne Immobilien verloren, zusammen mit deiner Tochter Nisha. Ihr kauft und verkauft Immobilien und zwar, ja sagen wir mal in der Premium-Klasse, ne?
Ja, also das ist, ja, würde ich schon sagen, das sind reine Luxusimmobilien. Das heißt, in dem Moment, wo ich sie kaufe, ist es aber noch keine Luxusimmobilie. Sieht manchmal eher so aus, dass man die Hände vom Kopf zusammenschlagen würde und sagen würde, um Gottes Willen.
Das heißt, das, was für mich der blanke Horror wäre, nämlich Umbau, Renovierungs- oder Umzugsarbeiten, das findest du geil?
Das ist für mich das aller Schönste. Aber das ist für mich wäre auch schön ein richtig tolles Fertiggericht, ehrlich gesagt. Und für euch ist es vielleicht, oder für dich ist es wahrscheinlich viel toller, das alles zuzubereiten. Ich finde es aber ganz schön, wenn es da schon steht und lecker und toll ist. So ist es vielleicht auch bei den Immobilien. Ich finde den Weg dahin zu dieser Luxusimmobilie, wo wirklich alles stimmt, wo die Kaffeemaschine, wo ich den Kaffee schon rieche, wenn ich reinkomme, so ungefähr. Die Blumen stehen auf dem Tisch und alles ist perfekt designt und so schön eingerichtet, dass ich direkt, die Betten sind bezogen und ich möchte mich direkt in diese Leinenbettwäsche schmeißen. Das ist für mich ein Traum, dieser ganze Weg dahin.
Da läuft bei mir ein totaler Werbespot ich sehe Guido Maria Kretschmer, wie er sich gerade in so eine weiße, kuschelige Decke wirft.
Ja, das die ist auch noch so gut duftet.
Ja, das ist schon interessant. Aber so gerade so Inneneinrichtungen sind ja auch bei dir in der Gastronomie, Conny, wahnsinnig wichtig, ne? Damit also sich der Gast wohlfühlt.
Ich habe auch eine große Liebe dazu. Also mein letztes größeres Projekt war ja das Paulas, meine neue Bar, die eben auch total abgerockt war. Also es war schon heftig. Und da die ganze Liebe reinzustecken und eben auch dieses Gefühl, etwas geschaffen zu haben. Also ich finde das großartig. Und wir haben ja vorher auch schon ein bisschen gesprochen, auch ein Restaurantbesuch ist für mich ja eben nicht nur mit perfekter Küche und tollen Mitarbeitern im Service und einer schönen Weinkarte verbunden, sondern eben auch mit dem Interieur, was dir irgendwie so von hinten dieses Wohlfühlen gibt. Und das ist manchmal ganz unbewusst, warum man plötzlich irgendwo sitzt und sagt, irgendwie ist das toll hier. Es sind viele Kleinigkeiten, wo auch Detailliebe stattfinden muss. Das hat wieder sehr viel Parallelen zur Küche.
Aber das Interessante ist doch, dass da zu so einem Job, den du machst, ja wahnsinnig viel Vorstellungsvermögen gehört. Ne?
Ja.
Also ich kenne das von mir, wenn ich Wohnungen besichtigt habe, mir fehlt leider immer diese räumliche Vorstellungskraft, dass es halt wirklich schön ist. Bei mir muss es schon geil sein, dass ich es geil finde.
Zum Glück fehlt dir diese Vorstellungskraft, weil wenn alle diese Vorstellungskraft hätten, dann hätten wir ja nichts zu tun, sagen wir mal so.
Aber also, war das schon immer dein Ding, so ästhetische Sachen dir vorzustellen, oder hast du auch mal im Elternhaus schon gesagt, hier die Wand reißen wir mal demnächst raus, oder?
So ungefähr, aber meine Eltern haben auch schon wahnsinnig viel umgebaut und durch dieses ganze Umgezieher war ja auch ständig wieder was Neues am Werk. Ne?
Ah, du musstest
ich habe
ja
auch
umziehen.
Alle drei Jahre ein neues Kinderzimmer gehabt, darf man nicht vergessen. Ne? Das musste ich neu gestalten, ob ich jetzt 3, 6, 9 oder 11 war. Ah. Ich musste jedes Mal wieder überlegen, mache ich jetzt die Bücherwand nach links oder nach rechts, und meine Mutter hat mich da auch sehr, sehr eingebunden, wahrscheinlich damit ich nicht so traurig bin, dass ich schon wieder umziehen muss. Also Eltern können ja sehr manipulierend sein, also nicht bei meinen Mädchen auch. und den habe ich meinen Kindern habe ich auch ganz oft gesagt, ja, aber wenn wir dann umziehen, stell euch mal vor, dann, Nisha, welche Farbe möchtest du? Soll dein Zimmer gelb oder pink oder türkis oder was meinst du, wie soll es denn werden? Und prompt wollte meine Tochter lieber umziehen als vorher. Ne? Also deswegen, ich glaube, das Gleiche haben meine Eltern auch mit mir gemacht und somit habe ich schon als kleines Kind vielleicht diese Vorstellungskraft entwickelt, könnte sein.
Überzeug doch mal so ein Immobilienschisser wie mich. Ich wohne immer noch zur Miete.
Abkürzung IS, aber auch nicht gut.
Ist wirklich nicht gut. Überzeug doch mal jemanden wie mich vom Haus kaufen oder vom Wohnung kaufen. Ich habe so viele Freunde gehabt, die sich, als die Mauer fiel, im Osten irgendwelche Immobilien gekauft haben und die sind sowas auf den Mund damit gefallen.
Na gut, ich sage immer Lage, Lage, Lage. Also deswegen kaufe ich tatsächlich immer nur Immobilien, die in einer Top-Lage sind. Ich würde ungern, also ich sag mal so, vor allem ich habe ja viel in Südfrankreich auch gemacht, also da, ich finde, wer nach Südfrankreich geht, um sich eine Immobilie zu kaufen, möchte doch eigentlich aufs Meer gucken. Deswegen kommt für mich eine Immobilie.
Oder ein schönes Lavendelfeld.
Oder ein Lavendelfeld, eins von beiden. Also entweder man ist in der Provence und schaut aufs Lavendelfeld oder man schaut aufs Meer. Und ob dann die Hütte, die da bis jetzt steht, schrecklich ist oder nicht schrecklich ist, das turnt mich jetzt nicht ab, sagen wir es mal so. Störend ist für mich, wenn ich nicht aufs Meer gucke, sondern auf den Parkplatz und hinter mir fährt die Autobahn längs. Das wäre der Moment, wo ich sagen würde, warum gucke ich mir das überhaupt an? So, und deswegen glaube ich, das Allerwichtigste ist erstmal die Lage, dass man das drumherum mag. Weil eine Immobilie heißt ja deswegen Immobilie, weil sie immobil ist. Kann sie ja leider nicht versetzen. Deswegen ist gerade diese Lage so wichtig.
Und wenn du so ein tolles Haus siehst, habe ich gelesen, schreibst du auch hin und wieder mal die Besitzer handschriftlich an lotest aus, ob da was geht in Sachen Verkauf? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, man braucht, ja, also manchmal ist es ja so, man sieht so ein kleines, altes, verwunschenes Häuschen und denkt sich so, boah, Wenn man da einmal das Dach neu machen würde und die sind ja die Fenster raus und große Fenster. Und, aber wer weiß, wer da drin ist. Es ist mir schon passiert, ja. Es gibt manchmal Menschen, die wohnen in einem Haus, wo sie eigentlich gerne raus wollen. Aber irgendwie ist ihnen das alles zu stressig. Und ach, welchen Makler frage ich denn jetzt? Ach nee, und dann kommen da Leute und müssen besichtigen. Und so, das ist für die so fremd alles, dass sie sagen, nee, dann lass ich es lieber. Es ist so ein bisschen wie jemand, der noch nie beim Sport war. Bevor der das erste Mal ins Gym geht, muss irgendwie auch was Besonderes passieren. Aber wenn du dem das Gym nach Hause trägst.
Zum Beispiel heftige Rückenschmerzen, ne, Conny?
Ja, aber ich bin auf einem guten Weg. Also es wird wieder.
Was steht denn da in diesen Briefen dann drin? Also machst du denen dann nur Komplimente über ihre Immobilie oder sagst du ganz knallhart, nein, sagen sie, wollen sie, ich habe da gesehen, da sind so ein paar Mängel, haben sie nicht Lust an mich zu verkaufen?
Nein, auch das nicht. Nein, ich sage dann einfach, ich bin hier vorbeigegangen, ich habe es schon öfter gesehen, weil so einen Brief schreibe ich ja auch nicht, weil ich einmal vorbeigegangen bin. Da muss ich dann schon irgendwie das Haus mehrfach gesehen haben und es mit in meine Träume genommen haben, so ungefähr. Ja, und dann schreibe ich halt einen Brief und sage, ich habe ihr Haus mehrfach gesehen, bin... Wenn Sie mich mal wiedersehen, bitte nicht wundern, ich bin kein Stalker, ich finde nur Ihr Haus so toll. Und sollten Sie irgendwann einmal darüber nachdenken, dieses Haus eventuell zu verkaufen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie mich kontaktieren. Mhm. Mehr ist es eigentlich nicht.
Aber wenn du diese Sachen umgestaltest, hast du denn nicht Bock, auch selber drin zu wohnen?
Jedes Mal. Also es ist jedes Mal, ich habe auch immer jede Wohnung, jedes Haus, was ich mache, mache ich so, dass ich einziehen würde oder wir. Also sprich meine Kinder und ich einziehen würden.
Das ist eigentlich wie mit einem Geschenk.
Also ja, stimmt, man verschenkt ja auch
Geschenke
nur das.
Geschenke sind immer die, die man eigentlich am liebsten selber behalten würde.
Ja. Aber wie hast du denn deine Wohnung zum Beispiel gefunden? Weil bei mir war es auch eher so, das waren so viele Zufälle hintereinander. Ich bin super glücklich, ich bin auch schon sehr lange drin. Ja. Wie ist bei
also
dir?
Es war tatsächlich so, dass ich um die Alster gelaufen bin mit Mann und Hund und dieses wunderschöne alte Haus gesehen habe, was gerade einen neuen Anbau auch nach hinten bekam.
Und dann hast du einen Brief geschrieben?
Nee, und dann haben wir tatsächlich,
geklingelt.
Also wir brauchten auch keinen Makler oder so, weil wir haben direkt Kontakt mit dem Bauherrn aufgenommen und waren dann die ersten Interessenten und konnten dann diese Wohnung dort kaufen.
Und hast du es selbst eingerichtet oder hast du dir Hilfe geholt?
Ich habe mir Hilfe geholt, obwohl ich sehr viele Ideen habe, aber nicht die Zeit, sie umzusetzen. Und ich kann auch nicht professionell zeichnen und Materialien zusammensuchen und so weiter. Das schaffe ich nicht. Aber ich weiß genau, was ich möchte. Und dann braucht man eben so tolle Menschen wie dich, die das dann so umsetzen, dass man danach glücklich ist.
Das heißt, es wäre die Hölle, euch beide zusammen zu mir nach Hause einzuladen, weil die eine, zum Essen zum Beispiel,
für
eine würde total aufs Essen achten und die andere komplett auf die Einrichtung.
Möbel durch die Gegend.
Oh Gottes Willen.
Du Infernale.
Aber du hättest jetzt eine Waffe, wenn dir das alles zu viel werden würde, dann holst du einfach den Skrei raus und schmeißt ihn in die Pfanne. Dann ist Jessica schon mal weg.
Dann bin ich schon mal weg, alleine wegen des Geruchs. Zack, weg.
Aber ist das wirklich so, Jessica, wenn du bei anderen zu Besuch kommst, dass du sagst, bist du dir sicher, dass der Zweisitzer da richtig steht? Oder kannst du an dich halten?
Leider nein, ich kann nicht an mich halten. Es passiert mir leider immer, immer wieder. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, zu meiner Verteidigung, dass ich oft gefragt werde, Mensch, wo du schon mal hier bist, ich habe irgendwie überlegt, soll ich da eine graue oder eine beige Gardine hinhängen? Und dann sage ich, naja, ich würde mir jetzt über die Gardine nicht so viel Gedanken machen. Ich würde erstmal das Sofa von der einen Wand an die andere Wand tun, dann würde ich den Tisch stellen. Aber wenn du willst, machen wir das eben schnell. Und schwupp sitzen wir da und rutschen.
Aber wenn du das jetzt so erzählst, lade ich euch trotzdem mal ein.
Ich habe das aber auch schon in Hotelzimmern gemacht, wenn ich mich da schiebe. Ja. Wenn ich weiß, dass ich da eine Woche oder vier Wochen wohne, dann schiebe ich das auch um.
Klar. Mhm. Na ja, klar. Also wenn du dir so eine Immobilie dann gesichert hast, was passiert dann als erstes?
Also erstmal, bevor ich sie mir sichere, sozusagen, nehme ich meine Kinder mit. Von Anfang an schon immer und ewig und sogar mein Vater auch, weil ich eigentlich bei jeder Immobilie gerne habe, dass sich da drei Generationen wohlfühlen. Ich finde, ich bin ein absoluter Familienmensch und ich baue ja, wie gesagt, in erster Linie erstmal für mich, aber dann verkaufe ich es ja danach und ich glaube, dass es viele andere Familienmenschen auch gibt. Und die neue Generation, die finde ich extrem, extrem wichtig. Da sind natürlich Nisha und meine Töchter Nisha und Nikita ganz weit vorne, bei denen ist zum Beispiel alles, was Sustainability ist, einfach viel größer. Das ist einfach ein Thema. Damit sind die schon, Das haben sie in der Schule schon gelernt. Dafür bin ich in Anführungsstrichen zu alt. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich lerne da jetzt ganz, 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 ganz viel. Aber es ist für mich jetzt nicht an erster Stelle. Ich suche eine Farbe aus, eine Wandfarbe und sage, ich würde da so in den Beige oder in den Puderrosa Ton oder gehen. Da ging meine Tochter nicht. Da sagt Mami, lass uns erst mal gucken, welche Farbe sustainable ist. Die geht da ganz anders an. Und dann erst wird die Farbe ausgesucht, so ungefähr. Also die Materialien müssen alle nachhaltig sein und so. Dann habe ich ganz gerne, dass man immer noch trotzdem als Dinosaurierwohnung beleben kann und bedienen kann, während meine Kinder irgendwie vielleicht auf ihrem Handy Fenster öffnen, schließen, Jalousien, alles rauf, runter aus der Entfernung, Finde ich ja ganz toll, wenn das alles so funktioniert. Und ich weiß auch, dass im Luxussegment das so sein muss, weil wir viele Kunden haben, die das gerne dann so hätten. Ich drücke aber trotzdem gerne noch auf den normalen Knopf. Das heißt, bei uns ist dann zwar die Jalousie, kann man zwar irgendwie in Italien im Urlaub sein und fährt die Jalousie in Hamburg hoch auf dem Handy, aber trotzdem ist der Knopf noch neben dem Fenster. Und es ist überraschend, wie viele Leute davon begeistert sind. Sagen, boah, echt? Oh, bei euch gibt es so einen Knopf. Da kann man richtig auf den Knopf drücken, wie schön.
Ja, aber gerade auch in so Küchen kann man sich ja an so technischen Schnickschnacks wirklich,
bestimmt auch wirklich Wahnsinn,
absolut
oder?
Verlieren können. Ich habe neulich Dunstabzugshauben gesehen, die in der Platte,
ah, das habe ich allerdings auch. Das sind diese Bohrer-Dinger. Ja? Die sind toll.
Sind die gut?
Naja, weil man halt nichts mehr da über dem Kopf hängen hat. Ich habe das ja nur aus Designgründen. Ich koche ja nicht so wahnsinnig viel. Aber ich mag diese Abzugshauben immer nicht. Ich finde, die sind so im Weg. Und jetzt hat man dann auf einmal eine Kochplatte, also, und alles
kann
verschwindet
man natürlich
nach
schön
unten.
Gestalten.
Kann man bestimmt.
Ich habe tatsächlich eine zu Hause, die komplett umspiegelt ist und lässt sich eher sowieso Höhen verstellen.
Ja. Dabei die Augen schminken, wenn du kochst.
Eine Kochinsel, die in den Tisch übergeht. Das ist wie ein Bootsteg. Das sind auch alte Bootsteg-Bohlen, wo man dann direkt am Herd sitzt. Und oben drüber schwimmt ein Fischschwarm mit 1000 Porzellanfischen. Und somit siehst du gar nichts mehr von der Abluft.
Ja, das stimmt. Ja.
Du hattest das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Du bist doch selber aber auch sehr nachhaltig, weil ich gelesen habe, dass du für manche Wohnaccessoires auf eBay stöberst.
Oh, ganz viel.
Und da auch fündig wirst, ne?
Ja, ja, ganz, ganz viel, ja. Ich habe gerade erst gestern 4 Stühle von Charles Pollock gekauft auf eBay. Die kosten neu über 1000 Euro und ich habe sie für 150 bekommen und war sehr froh. Das sind das Stühle aus den 80er Jahren und finde ich wahnsinnig schön.
Hashtag made my day.
Genau, Hashtag made my Sunday.
Großartig. Und ich habe gelernt, dass Ankleidezimmer die neuen Bibliotheken sind. Also das, was man früher so ein bisschen als Luxus sich gönnte im Haus, sind heute so begehbare oder Besitz, wo man drin sitzen kann richtig und sich seine Klamotten angucken kann, sind Ankleidezimmer.
Ich denke, da haben wir viel Parallelen, wahrscheinlich auch in der Gastronomie. Ich weiß nicht, mir ist nur aufgefallen, dass zum Beispiel diese riesengroßen Weinkühlschränke, heutzutage hat man immer mehr Restaurants, wo man irgendwie an diesen riesen Wänden von Weinkühlschränken vorbeigeht, während früher war der Weinkeller des besonders guten Restaurants eben im Keller und da durfte man auch nur auf Terminen oder nur besondere Gäste durften den mal sehen und jetzt werden diese ganzen Weine in den Restaurants viel mehr ausgestellt. Und so ist es auch mit den Ankleidezimmern. Man stellt es irgendwie mehr zur Show, ohne dass das jetzt einen Durchgangsverkehr hat. Weil
Jemand besucht, ich würde ihm doch niemand Ankleidezimmer zeigen, oder?
Nee, aber man hat da selber, glaube ich,
hast
so eine...
Hast du nicht deine Pullover nach Farben sortiert?
Ja, ich habe wirklich in der Tat... Ich habe ein Ankleidezimmer.
Ja. Und ihr lacht natürlich wirklich. Ist es nach Farben sortiert.
Nein, nicht. Nein, so schlimm bin ich nicht.
Du hast nur 2 Farben.
Nein. Genau. Hell, dunkel. Genau. Nee, ich habe wirklich in der Mitte dieses Zimmers
eine Insel
zum Klamotten zusammenlegen. Ja, genau. Und wo so, also ja. Oben ist es ja, wie im Grunde genommen eine Arbeitsplatte wie in der Küche zum Klamotten zusammenlegen. Und, genau. Und ich habe auch so einen kleinen Hocker, so etwas wie so einen, den man sich vor einen Sessel stellt, wo ich mich hinsetze und dann in Ruhe gucken kann. Und rechts hängen die Hemden, links hängen die Jacken.
Und hast eine Freude dran, oder?
Ja, schon. Bloß, weißt du, was mein großes Manko ist? Na. Weil so ein Zimmer verleitet zum Reinwerfen schnell, wenn man, ich kann das nicht ordentlich halten. Es dafür gibt es ja inzwischen
ganz an Arbeiten.
Da gibt es ja so viel Fernsehsendungen inzwischen und überhaupt auf Netflix und YouTube und überall, wie organisiert wird. Also dieses ganze Thema Organizing ist ja auch so ein Trend geworden. Nicht? Da bin ich leider auch raus. Aber das haben meine Töchter zum Beispiel auch wahnsinnig gerne. Welche Jeans man wie zusammenrollt, weil sie dann schicker in der Schublade
das
aussieht.
Das habe ich übrigens auch schon mal angefangen.
Ja,
und
ich
das
auch.
Ist ja richtig
angefangen ist ja auch ein schönes Wort.
Wenn du deine ganzen Shirts, und es werden ja irgendwie immer mehr, in einer Schublade hast, siehst du nicht, was Nummer 23 unten für eine Farbe hat.
Genau.
Also musst du die anderen 22 hochnehmen.
Ja.
Dann habe ich mir auch mal so ein Ding angeguckt, da ist auch cool, dann rollst du die Shirts und dann kannst du die alle nebeneinander aufrecht hinstellen und dann siehst du sofort, weißt du, was das ist. Ich habe aber bis jetzt nur 3 gerollte drin und das ist schon ungefähr ein Jahr her. Also ich mache da weiter.
Der Wille war da.
Du bist genau wie ich. Mir hat es meine Freundin mal beigebracht, das auch, die macht das seit Jahren und sie hat mir das dann auch so beigebracht, in einer Schublade die Longsleeves und die T-Shirts so hinzulegen, dass man sie sieht. Ja. Ich kann nur bis heute nicht die so falten, dass sie sonst, das heißt, das muss dann immer sie machen. Es ist schlimm. Und dieser Hocker, wo ich ja eigentlich drauf sitzen sollte und mir meine Sachen angucken sollte, der ist immer voll gemüllt. Und die Sachen darauf sind nie zusammengelegt.
Ich glaube, wir kommen doch mal bei dir vorbei.
Ich muss mir dann immer einen Tag
aber
in der Woche...
Aber nicht zum Aufräumen.
Ich bin ja auch nicht ordentlich. Ne?
Wollte ich dich auch fragen.
Das glaubt ja nie jemand. Ich bin ja in der Küche, bin ich ja echt ein Pingel. Und es muss alles pico und so, dass man vom Boden essen kann. Aber Sauberkeit und Ordentlichkeit sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe.
Absolut, finde ich auch.
Ich bin auch eher so jemand, der alles hinschmeißt. Und mein Mann zum Beispiel, der räumt alles hinter mir her. Heute Morgen hatte er Sport. Und
ich hatte
schon wieder irgendwie einen geliehenen Topf auf dem Tisch stehen. Den wollte ich einer Freundin zurückbringen. Und dann lagen da irgendwie von gestern noch mein nasser Badeanzug. Hatte ich auch vergessen, den aufzuhängen. All solche Sachen. Und der räumt da alles weg.
Ja, also Rüdiger, liebe Grüße, das ist ja der Wahnsinn, aber irgendwie versaut er auch ein bisschen die Preise. Er versaut ein bisschen die Preise, wenn er sowas macht. Ne?
Stimmt.
Wir waren in der Küche und damit assoziiert man ja auch Esszimmer. Jessica, was sind da so, gibt es da eigentlich besondere Trends jetzt, außer jetzt dieser Dunstabzugshaube, die irgendwie in der Arbeitsfläche versenkt ist, oder gibt es irgendwie in Esszimmern was Besonderes oder...
Naja, also ich denke, schon viele, viele Jahre ist das so, dass die offene Küche einfach, dass Menschen gerne Esszimmer und Küche miteinander verbinden. Wenn man jetzt ganz viel Platz hat, dann hat man natürlich eine offene Küche mit einer Ecke oder einem Esszimmer in der Küche und dann hat man nochmal das separate Esszimmer für, wenn die gehobene Gesellschaft zum Essen kommt und in der Küche gekocht wird sozusagen. Also dann hat man so eine Art zwei Esszimmer, eins in der Küche für Daily Breakfast with the Family. Und dann vielleicht nochmal das andere separate Esszimmer. Aber es ist definitiv nicht mehr die Küche ist nicht mehr dieser Wegschließraum. Mhm. Wenn wir uns so ganz, 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 ganz alte Serien anschauen, das Haus am Eaton Place, da war es zum Beispiel so, wie das in England früher so war, da war halt die Küche im Souterrain. Da wurde im Souterrain wurde gekocht. Mhm. Dort waren die Angestellten, dort gab es eine extra Ecke auch für die Angestellten zum Essen und so weiter. Und da wurde das ganze Essen hochgebracht. Ich finde, die Küche ist ein Statussymbol bei Luxusimmobilien. Mhm. Das heißt, da müssen nur Top-Geräte drin sein, selbst wenn der Käufer überhaupt nicht kocht und nur essen geht. Aber die Küche ist schon, da sieht man einfach, wie viel Geld in einem Haus ausgegeben wurde. Das sieht man nicht unbedingt bei einer Wandfarbe manchmal, aber bei einer Küche... Das ist einfach eine Bandbreite, was man da ausgeben kann für Küchen. Da stehen schon lauter kleine Ferraris dann rum.
Wisst ihr, was ich als extrem Luxus empfinde in meiner Küche? Ich habe sowas wie eine kleine Speisekammer, wo ich alles reinschließen kann. Ich muss nichts irgendwie in die Schränke hauen, sondern ich kann das in einen separaten Raum tun. Eigentlich was total old-fashioned.
Ja, der verführt ja auch schon wieder zum
Aber Zimmel, wollte ich ne? gerade sagen, den müllst
du doch
zu,
oder? Da ist es witzigerweise ordentlicher als in meinem Kleiderzimmer.
Ah ja. Ja, also ist dir Essen wichtiger als Kleidung, würde ich dann sagen.
Ach, da sind wir jetzt aber in der tiefen Psychologie angelangt, oder? Aber also du hast recht, wahrscheinlich ja.
Ja, also man passt ja immer mehr auf oder gibt mehr Acht in Dingen, die einem besonders wichtig sind.
Ja, das stimmt. Und was an Trends zauberst du in der Küche? Du hast gerade gesagt, du kochst eigentlich nicht wirklich oft.
Also ich gehe wahnsinnig gerne essen. Ich koche ja. Ich würde aber eher sagen, ich bereite Essen zu. Ich finde, irgendwie ist eine oft eine Beleidigung gegen derartig tolle Köche wie Conny das ist, wenn Leute sagen, ich kann so wahnsinnig gut kochen, wo ich dann immer sage, klar, für mich sind das Hobbyköche, die mal ganz gut kochen können. So. Aber ich kann, ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts hinbekomme, aber ich kann wahnsinnig gut einkaufen. Damit meine ich, dass ich das ganz, ganz wichtig finde beim Kochen, also wenn man es vor allem vielleicht auch nicht ganz gut beherrscht, dass das Material einfach gut und frisch ist. Ja. Ich kann unheimlich gut dekorieren. Also ich lade wahnsinnig gern zum Essen ein. Das heißt, wenn man bei mir dann, ich sage jetzt mal, eine Burrata und Tomaten bekommt, deswegen kann ich doch nicht gut kochen. Aber deswegen habe ich gut eingekauft, weil es müssen perfekte Jessica Tomaten sein. Aber
Jessica macht es auch immer so, wenn sie dann die frischen Artischocken kauft, weil sie sich so freut und weil sie die französische Küche liebt und es doch nicht schafft, sie zuzubereiten, dann kann sie sie einfach aufblühen lassen und zum Dekorieren verwenden. Ja,
ganz genau.
Mehr praktisch.
Artischocken sehen nämlich richtig toll aus.
Das kannst du mit einem Fisch nicht machen, ne?
Nee, das wäre, glaube ich, kontraproduktiv.
Ja, und ich finde, man isst halt mit dem Auge. Das finde ich schon ganz, ganz, das ist bei mir extrem wichtig. Ich habe sogar mal zwei verschiedene Kochsendungen gewonnen und das, obwohl ich, wie gesagt, nicht so gut kochen kann, glaube ich. Aber ich kann eben gut dekorieren und das macht unheimlich viel aus.
Wenn wir jetzt bei diesem leckeren Thema schon sind, dann passt natürlich jetzt wie die Faust aufs Auge unsere traditionelle Rubrik, nämlich das Lebensmittel der Woche. Achtung, was richtig Spannendes heute.
Das Lebensmittel der Woche.
Ja, in dieser Woche Sesam in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Sesam gilt als älteste Ölpflanze der Welt. Schon vor vielen Jahrtausenden kannte und nutzte man die schwarzen, gelb-weißen oder manchmal auch roten Samen von Sesam. Ihre Ernte ist nicht ganz einfach. Die harten Kapselfrüchte des Sesams, in dem die ölreichen und nahrhaften Samen sitzen, öffnen sich nämlich erst nach dem Pflücken, Trocknen und Nachreifen. Die ursprüngliche Heimat von Sesam liegt in Afrika. Von dort gelangte er erst nach Asien, danach in die übrige Welt. Allerdings gedeiht die Sesampflanze nur in tropischem Klima. Bei uns und im nördlichen sowie östlichen Europa wächst Sesam leider nicht. Er ist sehr fettreich, der Sesam. Allerdings besteht das Fett größtenteils auch aus einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die wiederum tun Herz und Gefäßen gut. Und auch ansonsten haben die winzigen Samen geballte Power zu bieten. Calcium, Magnesium und Zink machen ihn zum Mineralstoffwunder. Gut für Knochen, Herz und Immunabwehr. Besonders interessant für Veggies. In 100 Gramm Sesam stecken rund 10% Eisen, das vom Körper gut verwertet werden kann. Vor allem, wenn man Sesam mit Gemüse oder Obst kombiniert, das viel Vitamin C enthält. Gute Proteine und Ballaststoffe sind natürlich auch mit dabei. Also Sesam ist ein toller Geschmack mit viel Gutem für unsere Gesundheit.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Na, was fällt dir ein zu Sesam?
Zu Sesam fällt mir tatsächlich gar nicht so viel ein, weil es nicht unbedingt so in meine Küchenrichtung passt.
Ja, das ist nichts Italienisches, oder?
Ja, ist so,
ja.
Hase. ist tatsächlich so, ich finde Sesamöl manchmal ganz spannend, wenn es irgendwie so in der asiatischen Küche seinen Weg findet, im Zusammenhang mit zum Beispiel natürlich irgendwie schnell knackigen Wokgemüse.
Das hat auch den Vorteil, dass man Sesamöl viel heißer erhitzen kann als
das
Olivenöl wegen des
richtig.
Rauchpunkts.
Das ist richtig, hat einen sehr hohen Rauchpunkt. Das ist ja, das hast du sehr gut recherchiert.
Na, das habe ich ausnahmsweise selbst gewusst.
Natürlich Sesam, sage ich mal, leicht angeröstet.
Was ist denn ein Rauchpunkt?
Na, wenn es anfängt zu dampfen quasi, es verraucht und dann wird es bitter und ungenießbar. So, deswegen kannst du Olivenöl ja nicht so hoch erhitzen.
Ah, okay.
Entschuldigung.
Nee, und von daher, also Sesam kurz angeröstet bringt natürlich immer irgendwie ein bisschen Geschmack rein, bringt ein bisschen crispy rein. Wir haben vorhin schon auch über Sesambrötchen gesprochen, die kennt auch jeder. Da gibt es auch viele Geschichten drauf zu lesen, wenn man die Augen zumacht. Nee, also Sesam ist nett, aber muss nicht unbedingt so.
Verstehe, also übersetzt heißt das, Sesam stört nicht beim Bügeln, ja. Ich habe leckere Sachen gefunden mit Sesam, also zum Beispiel natürlich klassisch Hähnchen, ne? Also Teriyaki-Hähnchen mit Sesam, Sesam in Salaten kannst du machen, du kannst Falafel mit Sesam machen, du kannst auch gerade Fisch ne, in so Sesamkrusten machen wie Lachs oder allgemein andere Fischfilets auch. Feta kannst du auch mit Sesam kombinieren. Tofu, Sesam und Kichererbsen sind eine gute Kombi.
Als Hummus, ja.
Kartoffelspalten mit Sesam, Ofenkartoffeln mit Sesam. Also es ist schon... Gibt manchen Sachen schon einen relativ guten Kick.
Bin ich total bei dir, aber es ist eben tatsächlich auch nur ein kleines Sesamkörnchen mit einem ganz leckeren
Geschmack.
Ist dir
zu klein, stimmt's?
Ja, also da finde ich zum Beispiel eine Pistazie spannender. Ne?
So.
Ist auch Thema.
Kann man auch ihr, ja. Eis
okay, gut.
Machen.
Es tut mir leid, dass ich fand Sesam mal ganz interessant. Wenn ihr da draußen auch noch Tipps habt, was könnten wir hier mal als Lebensmittel der Woche behandeln, dann immer her damit. Ihr kennt unsere E-Mail-Adresse podcast@iswashase.de. Wir sind für jeden Hinweis dankbar und ansonsten sind Conny und ich auch mit unseren Social-Media-Kanälen für euch da. Schreibt uns einfach an, schlagt was vor, was euch interessiert. Wir sind Dienstleister. So, ganz ehrlich, du hast ja dieses Immobilienunternehmen mit deiner Tochter. Wenn ich mir vorstellen sollte, dass ich mit meinem Vater ein gemeinsames Business gehabt haben soll, weil er ist leider schon verstorben, dann hätte es wahrscheinlich Tote gegeben. Also da muss ja offensichtlich ein besonderes Vertrauensverhältnis da sein. Trennt ihr das irgendwie familiär von Business oder warum läuft das mit euch so gut?
Das hat sich so ergeben. Also es war halt früher so, dass ich mache das jetzt seit 20 Jahren und die Nisha ist jetzt 23 und somit war sie irgendwie so 3, als sie auf die erste Baustelle mitkam. Ja. Und dann ist sie immer mit zu den Baustellen und oft wollte ich sie natürlich nicht mitnehmen und habe sie von der Schule abgeholt und hat sie gesagt, Mami, dürfen wir noch mal einmal schnell auf die Baustelle? Und ich so, okay, wenn du unbedingt willst. Oder wenn aus dem Freundeskreis irgendjemand am Umziehen war, hat sie direkt die Person angeguckt und hat gesagt, darf ich mir deine neue Wohnung mal schnell angucken? Also sie war jetzt nicht an der Barbie-Kollektion interessiert, sondern einfach nur an den Räumlichkeiten, wie das dort aussieht und so. Und da war sie dann 8, 9. Und so ging das irgendwie immer weiter. Und dann habe ich sie eigentlich nur in Anführungsstrichen missbraucht, weil ich hatte vorher oft Subunternehmen, denen ich gebeten habe, mir einen Fliesenplan oder dies oder jenes, also diese ganzen digitalen Pläne zu erarbeiten. Das kann ich nicht, das habe ich nie gelernt. Und als sie das dann studierte, habe ich sie irgendwann gefragt, sagt Manisha, könntest du mir eventuell den und den Plan machen? Ja klar, Mama, kein Problem. Und dann war das so zacki, 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 dann war es fertig. Und so hat es sich so ergeben. Es ist jetzt so, sie macht gerade ihren Master, sie studiert seit vielen, vielen Jahren und es ist immer noch nicht ihr Hauptjob, dass wir beide, ihr Hauptjob ist immer noch das Studium und ich habe die Möglichkeit, weil ich an der Quelle sitze, dass ich sie sozusagen abends um 10 Uhr anrufen kann oder zu ihr sagen kann, Schatz, kannst du mir bitte ganz schnell das und das zeichnen? Ich brauche das bis morgen früh und es hat irgendwie da und da nicht geklappt. Und dann macht die Arme, schiebt dann auch mal eine Nachtschicht ein. Ja.
Das ist natürlich perfekt. Ne?
Ja.
Conny, viele Gastronomieunternehmen sind ja auch Familientraditionsunternehmen. Ist das eher von Vorteil oder von Nachteil in deiner Branche?
Also ich kann nur von mir selber und auch von vielen gastronomischen Freunden sagen, von Vorteil. Also gerade das ist ja auch das Problem. Wir haben ja so wenig Köchinnen, weil wenn es irgendwann tatsächlich mal darum geht, über Familienplanung nachzudenken, dann ist es fast nur möglich in einem Familienunternehmen. Mhm. Also wir haben früher auch über dem Restaurant gewohnt. Ja. Remigio, Paulas Vater, war da. Wir hatten ein Kindermädchen und so geht das auch in vielen anderen. Aber wenn du als angestellte Küchenchefin Kinder ja, haben möchtest, ist nicht das machbar. Mit den Arbeitszeiten eigentlich tatsächlich nicht zu vereinbaren.
Mhm. Wobei anders als bei dir ist es, bei Conny wird ihr Vater ihr wahrscheinlich nichts raten können, aber dein Vater, habe ich gelesen, steht dir auch mit Rat und Tat zur Seite oder euch?
Ja, mein Vater immer mit Rat und Tat. Meine Mutter, sie ist leider vor 6 Jahren verstorben, aber meine Mutter war nicht nur Großmutter, sondern auch Mutter für meine Kinder. Das heißt, wenn ich irgendwo mal hin musste für 4 Wochen, dann war Mami halt da. Und wir waren immer eine ganz, ganz enge Familie. Ich glaube aber auch das hat manchmal was mit diesen vielen Umzügen zu tun, weil das auch so verbindet. Weil jedes Mal, wenn man umzieht, dann kommt man in eine neue Stadt und was hat man da? Die Familie, die sind da, die sind wirklich immer da.
Hat dir dein Vater auch mal reingeredet oder Ratschläge gegeben?
Mein Vater tatsächlich weniger, aber meine Mutter gerne.
Ja.
Mhm. Und musstest du die dann auch annehmen? Weil ich finde, das ist das Entscheidende.
Also da ich meine Mutter jetzt ja seit bald 52 Jahren kenne und mir eigentlich noch nie etwas von ihr habe sagen lassen, habe ich das auch im späteren oder höherem Alter nicht angenommen.
Nein. Ja, toll. Weil ich finde immer ganz wichtig ist, dass man jemanden um Rat fragen kann und als Ratgeber aber auch damit d'accord ist, dass der andere den Rat nicht annimmt. Weil dafür sind ja Ratschläge oder konstruktive Gespräche da. Mein Vater war nie sauer, wenn ich gesagt habe, Papi, würdest du das so oder so machen? Und ich würde lieber das machen. Und wenn ich mich dann für was anderes entschieden habe, hat er gesagt, du, egal welche Entscheidung du fällst, die trage ich mit dir. Aber mein Gedankengut war halt ein anderes.
Bei mir war das immer so, wenn ich dann mal um Rat gefragt habe, haben meine Eltern immer gesagt, ja, du machst das schon. Und damit ist dir irgendwie auch nicht geholfen. Nee, sie haben es nur gut gemeint. Ja. Sie haben es nur gut gemeint. Aber das war im Grunde genommen nicht das, was ich gebraucht habe in der Situation. Ja. Ne? Deswegen lieber mal einen Rat, den man dann auch mit Wumms nicht befolgt.
Meine Eltern haben mit Wumms nicht befolgt und trotzdem nicht entältert wird, sozusagen.
Genau. Ja, meine Eltern haben mich immer sehr, sehr unterstützt, gerade als ich das erste Restaurant eröffnet habe und wir eigentlich schon pleite waren, bevor es überhaupt losging. Und auch tatsächlich harte Zeiten, es war nicht von Anfang an ausgebucht und wir hatten nicht von Anfang an Stern. Und da aber kam dann meine Mutter und sagte, ja, dann mach doch nicht diese gehobene Küche, kannst du auch ein nettes Bistro führen. Und dann sagt, nee, wir haben ja schon Gäste für diese Art von Küche, wir brauchen nur ein paar mehr davon und dann wird es schon funktionieren.
Ein Autobahnrasthof wäre auch so schön gewesen.
Total. War aber nie wirklich meine Idee.
Aber das bringt mich auf noch eine Sache, die ich interessant finde, wenn es nicht so indiskret ist, Jessica, aber...
Ich muss es ja nicht beantworten.
Das ist richtig. Lass mich erstmal die Frage stellen. Nein, weil Conny gerade gesagt hat, der finanzielle Aspekt ist ja nicht unwichtig. Und gerade bei solchen Projekten, die du machst, ist ja der finanzielle Faktor auch ein nicht ungefährlicher. Ja. Bist du da noch nie, sag ich mal, an deine Grenzen gekommen? Also nicht an deine persönlichen, sondern irgendein Projekt, wo du gesagt hast, oh, das wird jetzt finanziell echt brenzlig.
Naja, also da ich das nicht selber finanziere, sondern mit Hilfe der Banken, ist es eher so, dass die manchmal an die Grenzen kommen und sagen, nee, Frau Stock, mal bis hier, nee, jetzt nicht mehr. Dann sage ich, okay, dann nicht. Dann kann ich die Immobilie nicht kaufen, ganz einfach. Ich brauche schon das Okay von denen. Aber ich habe mich auch langsam hochgearbeitet, weil ich habe vor 20 Jahren, wie gesagt, damit angefangen und dann war es halt am Anfang die kleine Einzimmerwohnung, die wie ein Luxusjuwel an der Côte d'Azur war, wo man sagt, anstatt dass man ins Hotel geht, hat man eine tolle Einzimmerwohnung. Irgendwann sind es zwei, irgendwann sind es drei. Also so ging das halt von Jahr zu Jahr, wurde es halt ein bisschen größer. Aber ja, ich habe oft die Situation, wo mir gesagt wird, nee, das geht jetzt mal gerade nicht. Das kann passieren.
Du hast ja ursprünglich auch wahrscheinlich einen anderen Plan gehabt. Du hast eine Musical- und Schauspielausbildung hier in Hamburg gemacht. Das heißt, so dein Plan als junge Frau Anfang 20 war eher so in Richtung Showbranche?
Ja, habe ich doch 15 Jahre
gemacht. Das weiß ich. Ja, ja. Aber spielten da Immobilien auch schon eine Rolle bei deinen Gedanken? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht.
Und deswegen würde ich dich jetzt fragen.
Warum?
Ja, und inwiefern Showbranche und Immobilienbranche ja völlig verschiedene Sachen sind oder vielleicht doch gar nicht so?
Also ich habe diesen neuen Berufsweg eigentlich meinen Kindern zu verdanken. Ich war auf einmal alleinerziehende Mutter, das war ursprünglich mal nicht so geplant. Mutter sein schon, aber nicht alleinerziehend. Und und wollte aber gerne trotz Berufstätigkeit für meine Kinder da sein, so wie meine Mutter immer für mich da war. Und dann ist der Beruf der Schauspielerei eigentlich nicht machbar. Und wenn man 100-mal ein Au-pair-Mädchen hat, aber trotzdem wächst dann das Kind oder die Kinder mit dem Kindermädchen auf, weil man steht jeden Abend auf der Bühne oder man dreht und man dreht ja dummerweise auch fast nie in der Stadt, in der man lebt. Also ich habe in Wien Theater gespielt, in Salzburg Theater gespielt, in Berlin, ja okay, ich habe auch zwei Produktionen in Hamburg Theater gespielt, aber am Ende waren es jedes Mal andere Städte und man kann ja auch kein Kind alle 3 Monate umschulen. Also alle 3 Jahre, okay, aber alle 3 Monate weiß ich jetzt nicht so. So, und das hätte ich nicht gewollt. So eine Kindheit hätte ich für meine Kinder nicht gewollt. Also habe ich umgedacht. Habe mit meinen Freundinnen gesprochen und gesagt, was mache ich denn mal? Das mit der Schauspielerin, das geht doch nicht. Jetzt wird die nicht auch bald eingeschult? Und das geht doch gar nicht mehr. Wie soll ich die denn dann noch mitnehmen und so? Und dann ist diese Idee entstanden. Ich gesagt, ich könnte es ja mal versuchen. Irgendwas mit Baustellen wäre gut, weil die haben so schön geregelte Arbeitszeiten. Die kommen früh, da kann ich kurz mein Kind in die Schule bringen, dann ab auf die Baustelle. Und um 15 Uhr sind die ja auch alle schon wieder zu Hause, die Handwerker. Also das fand ich so mutterfreundliche Uhrzeiten. Das passte so mit dem Schulrhythmus. So ist das eigentlich entstanden, ehrlich gesagt.
Außerdem ist es doch wahrscheinlich auch viel lukrativer, oder?
Das habe ich erst später festgestellt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon viel eher mit der Schauspielerei aufgehört.
Ja, aber du hast es erwähnt, du hast ja auch in tollen Serien gespielt, wie zum Beispiel Kommissar Rex oder Polizeiruf oder ja, unser Charlie Tatort, und so. Ja. Ne? Mhm. Genau, würdest du das komplett jetzt ausschließen? Hast du das an den Nagel gehängt oder reizt es dich nicht doch irgendwie noch? Weil meistens macht man doch sowas auch aus einer Leidenschaft raus.
Ja, die Leidenschaft ist, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der voller Leidenschaft ist, wenn er mal etwas gefunden hat. Aber jetzt ist es so, dass ich bei der Baustelle bin ich eigentlich Regisseur, Produzent, Kamera, Schauspieler. Ich habe auf einmal alle Rollen, die ich spielen darf. Wenn ich drehe, bin ich sehr nur Schauspielerin und nicht Produzentin und nicht Regisseur.
Das leuchtet
ein. Ein bisschen mehr Power jetzt.
Das leuchtet verdammt gut ein. Du engagierst dich auch sozial bei AIDS-Stiftung, ja. Ganz klar. Da bist du im Stiftungskuratorium, aber auch im Kinderhilfswerk Plan International. Mhm. Wie viel Zeit nimmt das noch neben der Baustelle ein?
Das geht eigentlich, weil ich finde, dass wir das alle tun sollten. Ich finde, das ist unsere verdammte Verantwortung und Verpflichtung, dass wir uns sozial einsetzen. Auch da wieder bin ich so aufgewachsen mit meinen Eltern und die mir das so beigebracht haben und meine Kinder haben das auch schon in den Schulen immer so. Also an den internationalen Schulen ist das so ganz üblich. Auch wenn man in England aufwächst. Die Engländer wachsen mit dem Gedanken von Charity und jeder macht einen Garage Sale und da wird alles aus der Garage heraus verkauft für Charity und so. In Amerika, England ist oder den ganzen englischsprachigen Ländern ist das so ganz, ganz selbstverständlich. Hier wird man sogar im Podcast angesprochen, wenn man sowas tut. Also das zeigt ja schon, dass das in Deutschland immer noch etwas ganz, ganz oder fast ein bisschen Besonderes ist, was ich für mich zwar geehrt, aber ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich finde, das gehört sich so. Ich finde, dass jeder von uns irgendwie etwas tun sollte. Und natürlich setzt man sich immer eher für Dinge ein oder es fällt einem leichter, wenn es etwas ist, was eine persönliche Geschichte hat. Bei mir, Deutsche AIDS-Stiftung, mein erster Freund, mit dem ich 10 Jahre zusammen war, der ist halt an HIV-AIDS gestorben. So, und der Nächste setzt sich ein für krebskranke Kinder und die Onkologie, weil wahrscheinlich irgendwo in dem Familien- oder Freundeskreis etwas passiert ist. Und ich glaube, wenn wir uns umschauen, haben wir alle irgendetwas in unserem Freundes- oder Familienkreis, wo wir sagen, oh Gott, wie schrecklich. Mhm. Und dann könnte das doch eventuell das sein, wo ich mich stark mache, in einem e.V., in einer Stiftung oder.
Wenn du das nicht als besonders erachtest, ich fand es erwähnenswert, dann gehen wir jetzt auf das, was uns beiden besonders auch dich sympathisch macht, denn du bist, wie wir beide übrigens auch, ein Dog-Lover oder eine Dog-Loverin. Ja, du liebst Hunde.
Ich liebe Hunde, ja.
Und hast auch selbst einen, ne? Nala, oder?
Und ich habe vorhin noch gedacht, oh, kann ich Nala mitbringen oder nicht?
Na klar.
Habe ich gedacht, nee, Nalachen, jetzt musst du mal allein zu Hause bleiben. Aber ich war mir nicht sicher. Ich dachte, wenn die sich jetzt am Ohr juckt und dann auf einmal habt ihr das hier auf dem Mikrofon drauf, sonst hätte ich sie natürlich mitgebracht.
Ich hatte einen, den hat leider meine Ex-Freundin mir weggenommen. Jetzt habe ich aber demnächst wieder einen. Conny hat zwei.
Sissi und Franz.
Und deins ist ein Havanese.
Ein Havanese Mädchen, genau.
Ein Mädchen.
Die Nala, die ist 6 Jahre alt. Mhm.
Und die mag genauso gerne Baustellen wie ihr?
Ja, ja, die hat auch diese Farbe, die hat so ein Bauschutt-Grau-Fell.
Sehr pflegefreundlich.
Ist das wahnsinnig pflegefreundlich? Also ein weißer Hund würde mir, glaube ich, nicht ins Haus kommen. Das muss schon grau sein. Ja, und nee, die sitzt auch gerne mal auf so einem Zementsack rum und hat schon in diversen Fundamenten ihre Pfoten hinterlassen, ja.
Na, Das ist doch schön zu wissen. Und du hast sogar auch mal Musik gemacht. Das auch noch als Vollständigkeit halber erwähnt. Also komplettes Multitalent. Und Podcasten tust du auch. Das heißt, wir können jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen für deinen Podcast.
Sehr gerne. Also ich habe einen neuen Podcast zusammen mit meiner Tochter Nisha. Der geht am 27. April on air, die erste Folge. Und da geht es, Home Story heißt es, da geht es im Endeffekt darum, wie sich Persönlichkeiten zu Hause einrichten, warum sie sich so einrichten, was ihr Lieblingsstück ist, was dringend mal weg muss und so weiter. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir auch Cornelius
in unserer Sendung haben. Ein Vögelchen hat mir schon getrennt, dass das Koch-Olymp auch zu Gast sein wird. Jessica, das war wahnsinnig spannend und wahnsinnig nett und toll, fand dass du auch hier warst. Vielen Dank für deinen Besuch bei Iswas Hase. Wir drücken beide die Daumen.
Aber sowas.
Für sämtliche Projekte und natürlich im Allgemeinen auch ganz besonders deinem Podcast-Projekt. Oder eurem.
Danke, ich freue mich so sehr. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Schön, dass du da warst.
Vielen sehr Dank gerne. Mach's gut.
Bis bald. Tschüss.